Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Marion Maßholder.
Die Frage, die man Frauen nicht unbedingt stellt, Alter?
Gerade im Dezember letztes Jahr 60 geworden.
Geburtsort?
Bochum.
Beruf?
Oh, da sind ganz viele. Wo soll ich anfangen? Also gelernt habe ich mal Bankkauffrau. Dann habe ich mein Studium zur Sparkassenbetriebswirtin absolviert, 26 Jahre bei der Bank gearbeitet und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen als Trainerin, Coach und Speakerin.
Okay, jetzt hast du schon hier fast alles reingepackt. Hast du noch Zeit für Hobbys?
Ja, tatsächlich hin und wieder mal, aber das kommt viel zu kurz.
Verrätst du es mir auch?
Ja, ich walke sehr gerne und ich liebe das Golfspielen.
Spannend. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, ich habe tatsächlich ein Lebensmotto und das steht auch auf meiner Visitenkarte. Das heißt, nee, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer eine Lösung.
Ja, das ist eigentlich der beste Spruch, ne? Das heißt, das triggert dich auch an, wenn du irgendwie jemand sagen hörst, das geht nicht?
Wenn mir einer sagt, das geht nicht, dann, du, ich komme aus dem Leistungssport, dann will ich beweisen, dass es funktioniert.
Und dann gibt es noch, so eine Art Verwandt, das haben wir schon immer so gemacht.
Also da reagiere ich eher aggressiv drauf. Wir haben das immer so gemacht, weil das ganze Leben ist Veränderung und haben wir immer schon so gemacht. Das funktioniert ja nicht.
Also definitiv, das ist die Einladung, einen Prozess anzugucken und zu sagen, lass es uns vielleicht morgen mal anders probieren.
Genau.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich, außer vielleicht der Energieladung, die sofort rüberkommt? Das nehme ich jetzt mal vorne weg.
Also das ist tatsächlich das, was mir immer gespiegelt wird, aber als sehr zuverlässig, als herzlich, als hilfsbereit, ich kriege schon sehr viel Wertschätzung, weil ich habe so ein kleines Helfersyndrom, was nicht immer gut ist.
Das heißt, du reagierst sofort, wenn du irgendwie ein Problem siehst und möchtest dann auch helfen, ja?
Ja, leider.
Ich kenne das tatsächlich. Ich habe auch so manchmal diese Anwandlungen und das Schlimme ist, manchmal wollen die Menschen ja gar keine Hilfe.
Naja, ich frage sie schon danach, ob sie Hilfe wollen oder nicht. Ungefragt geht das natürlich nicht, ne? Aber in der Regel, wenn man sich bei mir meldet, dann wollen sie schon dann auch entweder meine Meinung, Unterstützung oder zumindest mal einen Rat haben, obwohl ich mit Ratschlägen natürlich sehr vorsichtig bin. Ich bin ja auch ausgebildeter systemischer Coach und ich beherrsche die Fragetechnik. Das heißt, ich helfe dann meistens dazu, dass sie selber auf ihre Lösung kommen.
Ich spreche mit Marion Maßholder hier bei Antenne Mainz. Sie kommt aus dem Leistungssport und genauso packt sie auch ihr Business an. Marion Maßholder ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Geburtsort Bochum, das heißt, bist du dort aufgewachsen oder war das nur der Ort der Geburt?
Nein, absolut. Ich bin hier mit dem Ruhrgebiet total verwurzelt und ich bin sehr, sehr stolz darauf, ein echtes Pottkind zu sein und ich lebe auch immer noch mitten im Pott.
Genau. Und immerhin, ich meine, das ist die Stadt schlechthin mit der Hymne von Herbert Grönemeyer, ne?
So ist es. VfL Bochum-Fan bin ich auch noch. Also ich erfülle hier gerade jedes Klischee. Vor 14 Tagen war ich im Wohnzimmer von Herbert Grönemeyer, also im Bochumer, das heißt ja nicht mehr Ruhrstadion, ich sage es aber immer noch, das heißt ja inzwischen ganz anders. Und zum Konzert, der hat 4 Konzerte dort gegeben und da hat er quasi nur für mich gesungen.
Wenn ich dich jetzt aber reden höre, weil ich bin ja auch in Nordrhein-Westfalen geboren, aber ich hätte es dir jetzt nicht angehört.
Naja, dadurch, dass ich viel auf Bühnen stehe oder viel auch mit Vorständen, Geschäftsführern und so spreche, habe ich mir schon ein wenig Hochdeutsch auch angewöhnt. Also damit mich auch jeder versteht. Ich kann natürlich auch ganz anders.
Du hast es dir eher abtrainiert dann für diese Fälle, um das zu sagen, weil das ist, wenn ich in meine Verwandtschaft so reingehe, das ist dat, wat und was da alles dazugehört. Ja?
Absolut, also das kann ich auch. Ne? Also okay. Sobald ich mit Freunden zusammen bin und es locker wird, das ist ganz komisch. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass ich mir es abtrainiert habe. Ich glaube, das ist über die vielen Jahre, wo ich bei der Bank auch war. Ja, ich war viel in politischen Gremien und so unterwegs. Ich war in der Führungsebene. Und da war das eben opportun, auch gutes Deutsch zu sprechen. Und ich glaube, daher kommt das.
Ich hatte einen Radiokollegen im Rhein-Neckar-Raum und das fand ich immer faszinierend. Der hat mit mir in seinem Rhein-Neckar-Dialekt, Mannheimer Dialekt gesprochen. Und wenn er mit Hörerinnen und Hörern telefoniert hat oder auf Sendung war, hat er Hochdeutsch geredet. Und ich glaube, er hat gar nicht nachgedacht darüber. Das ist einfach so gelaufen. Das waren zwei Ebenen, die komplett funktioniert haben. Und ich finde es faszinierend.
Ja, das ist bei mir tatsächlich ähnlich.
Das heißt, Ort, Kindheit, Jugend, das hat alles in Bochum stattgefunden?
Absolut. Und auch immer noch. Wie gesagt, ich lebe immer noch hier. Also ich wohne jetzt in Witten. Das ist eine kleine Nachbarstadt von Bochum. Aber wir grenzen direkt. Ich wohne hier im Süden direkt an Bochum dran. Also von daher, das sind vielleicht 2 Kilometer, wenn überhaupt.
Ich spreche mit Marion Massholder hier bei Antenne Mainz. Sie unterstützt Unternehmen bei der Personalauswahl, insbesondere bei Führungskräften. Marion Massholder ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Warst du eine gute Schülerin?
Oh, irgendwie schon. Mir ist das schon ziemlich leicht gefallen in der Schule, aber ich hatte keine Lust auf Schule.
Ja, okay. Habe ich Verständnis dafür. Zum Ende der Schule, war das für dich klar, wo das jetzt hingehen könnte oder bist du eher irgendwo reingestolpert?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja wirklich ein Babyboomer-Mädchen und es war sehr, sehr schwierig, überhaupt eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Ich habe mich damals bei der Sparkasse beworben und bei vielen großen anderen. Es war dann irgendwie klar, Kind, du musst was Solides machen. Bankkauffrau ist toll, Sozialversicherungsfachangestellte ist toll, möglichst im öffentlichen Dienst, dass du eine Anstellung auf Lebenszeit hast. Ja? Und dann habe ich mich bei der Sparkasse unter anderem beworben. Da waren über 700 Bewerber, 120 sind zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Bei dem Vorstellungsgespräch saß ein Tribunal von 7 Leuten, einem jungen Mädchen gegenüber.
Ich fühle mich gerade in meine eigene Jugend wieder zurückversetzt, weil das, was du da beschreibst, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Situation war ja wirklich umgekehrt. Du hast um den Job, wenn du ihn haben wolltest, gekämpft. Ja.
Gekämpft, total. Und 36 sind immerhin von den 120 genommen worden. Und ich war eine der Glücklichen. Und als dieser Anruf kam, habe ich geweint vor Freude, weil es ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen gab, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.
Ja, ja.
Also wie du schon sagst, das konnte man sich nicht vorstellen und ich war erst einmal froh, eine Ausbildung genießen zu können. Und dann natürlich, damals war Bankkauffrau noch ein sehr, sehr angesehener Beruf.
Ich glaube, ich war auf einer Wirtschaftsschule und im Prinzip hat das jeder. Also die wollten Steuerberater, Steuerberaterin werden oder zur Bank. Das waren irgendwie so genau diese beiden Wege, die ich so erlebt habe. Und was ich aber gerade witzig fand, weil da kann ich mich auch an eine Situation erinnern, tatsächlich dieses Tribunal, wo dann 5 oder in deinem Fall 7 Leute wirklich so aufgereiht saßen und als Bewerber saß man da alleine vor dieser großen Gruppe, ne?
Ja, total. Und dann noch verkleidet, weil in dem zarten Alter von 18, ich war damals Bikerin, ja, also Lederkutte und Lederklamotten fürs Motorrad, was ich sensationell gerne gefahren bin, war eigentlich so mein Outfit. Ich habe ältere Geschwister, also Schwestern auch, die haben mir dann Röckchen und Blüschen geliehen und damit bin ich dann auch noch verkleidet zu diesem Vorstellungsgespräch gegangen, dass ich einen guten Eindruck hinterlasse.
Oh, wow. Okay, du hast den Platz bekommen. Das heißt, das war dann der berufliche Start.
Das war mein beruflicher Start, genau.
Du bist ja, glaube ich, wenn ich das am Anfang da richtig rausgehört habe, auch eine Zeit lang in der Bankenbranche gewesen, ne?
Ja, 26 Jahre tatsächlich. Also das war auch eine richtig coole Zeit. Die Ausbildung war top. Der Arbeitgeber war echt richtig super. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was mein Herz komplett erfüllt. Ja, ich war zum Schluss und ich glaube, wenn ich das jetzt sage, lieber Volker, dann wirst du es nicht für möglich halten. Ich war zum Schluss, also ich war eigentlich in vielen, vielen Abteilungen. Ich war unter anderem natürlich mit allen Personalthemen betraut. Ich bin im Grunde Personalerin vom Herzen her. Und mein Vorstand hat dann damals gesagt, naja, Frau Massholder, man muss auch mal Umwege gehen, um dahin zu kommen, wo man hin will, weil ich wollte immer Personalchefin werden. Und dann hat er mich tatsächlich in die Revisionsabteilung in Leitungsfunktion gesteckt. Genau, Häkchen machen, Akten durchwälzen und das ist das, womit man mich ganz schnell klein kriegt. Aber das war nicht die Absicht von denen, sondern der hat mich da damals gebraucht und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Aber dann ist der damalige Personalchef nicht so wie ursprünglich angedacht in Altersteilzeit gegangen und somit war der Weg für mich versperrt. Und dann habe ich mir überlegt, nein, ich bin schon wirklich fast mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen. Das war die höchste Position, die man da erreichen kann eigentlich unterm Vorstand und habe gedacht, nee, das ist nicht der Weg, den du noch weiter beschreiten möchtest. Und da mein Herz halt für Personalthemen brennt und ich immer schon in diesem Bereich tätig war, habe ich gesagt, genau damit mache ich mich jetzt selbstständig.
Wobei das ja nach über 2 Jahrzehnten oder fast 3 Jahrzehnten, das ist ja schon ein Schritt, weil da ist man das gewohnt, ich bin abgesichert, ich weiß, das Geld kommt monatlich. Ja, also ich kann das ja auch verstehen, dass man dann im Moment überlegt, ja, aber...
Ich habe es mir auch nicht leicht gemacht. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Nein, das macht man, ich schüttel das nicht so aus dem Ärmel. Ja, ich bin ja mit viel Sicherheit und Gewissenhaftigkeit auch groß geworden bei der Bank. Ich bin dann zu meinem Vorstandsvorsitzenden und habe dem gesagt, also... Irgendwie scheint der Weg jetzt zu Ende zu sein. Wenn ich jetzt noch weiterhin in der Revision sein muss, werde ich nicht glücklich. Und ich gehe jetzt mal in Urlaub. Und dann bin ich 10 Tage in Urlaub gegangen. Und nach dem Urlaub habe ich eine Entscheidung getroffen. Entweder ich bleibe und wir müssen gucken, was passiert, oder aber ich gehe. Und ich hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Vorsitzenden. Der war mal mein Abteilungsleiter, als ich meine Zeit auch in der Rechtsabteilung gearbeitet habe. Und er kannte mich also sehr, sehr gut, wusste auch, wie ich ticke, wie ich arbeite. Und er wusste auch, dass ich da nicht lange glücklich bin. Und dann hat er zugestimmt, hatte aber natürlich die Hoffnung, dass ich nicht gehe. Ich bin nach dem Urlaub wiedergekommen. Und habe dann tatsächlich zum 30.06., das war im April, und zum 30.06., man hat ja so eine ellenlange Kündigungsfrist von 6 Monaten, gekündigt, sodass ich zum 31.12. dann gegangen bin.
Ist das eine Strategie von dir? Weil das triggert mich jetzt total an, weil ich mache vor wichtigen Entscheidungen Ähnliches. Ich fahre 3-4 Tage weg.
Immer, mache ich immer. Bei jeder wichtigen Entscheidung mache ich das. Und das ist super. Und zwar mache ich das sogar so, Digital Detox, kein Handy, kein Laptop, kein gar nichts. Ich bin 10 Tage nach Bad Kreuznach zum Heilfasten gefahren.
Okay, also fast
bei uns hier. Habe gesagt, innen und außen reinigen, klaren Kopf kriegen. Keiner durfte mich anrufen, keiner durfte mich stören, nicht mal mein Mann oder mein Partner. Und erst nach diesen 10 Tagen war es gestattet, dass er mich abholte und ich wollte diese Entscheidung ganz klar treffen.
Und die war eindeutig, ne?
Ja, die war eindeutig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Maßholder. Lange Zeit hat sie innerhalb der Sparkasse gearbeitet. Lange Zeit hat sie innerhalb der Sparkassenorganisation gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Marion Maßholder ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Das heißt, dann geht es los. Was bedeutet das? Woher kriege ich meine Kunden? Wie stelle ich mich auf? Das heißt, richtig durchstarten.
Richtig durchstarten, genau. Jetzt hatte ich natürlich ein Glück. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, in vielen Gremien, unter anderem bei der Sparkassenakademie, war ich in fast allen Prüfungsausschüssen, teilweise auch Vorsitzende und habe natürlich Kontakt gehabt zu ganz vielen Vorständen in anderen Sparkassen, weil die waren dann meine Sparringspartner, wenn wir die Prüfungen abgenommen haben. Bankkaufleute, Bankfachwirte, Bankbetriebswirte oder Sparkassenbetriebswirte, ADA-Lehrgang und. Das heißt, ich hatte ein sehr großes Netzwerk und konnte da natürlich drauf zurückgreifen und anrufen und sagen, also mich gibt es jetzt hier auch als Selbstständige. Und das hat natürlich die ein und die andere Tür am Anfang schön eröffnet.
So, und da ist schon der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Das kann man als Empfehlung wirklich jedem und jeder mitgeben. Netzwerke sind entscheidend für alles, was man tut. Kenne ich viele Menschen, komme ich gut und schnell voran.
So ist das. Man muss natürlich den Mut haben, die dann auch anzusprechen. Ne? Also nicht rumeiern. Ich hasse das, wenn mich auch Menschen anrufen, die mich irgendwann mal kennengelernt haben und dann mich fragen, wie geht's dir? Ja, dürfen sie fragen, aber die sollen mir erstmal sagen, worum es geht. Ja, und nicht rumeiern und dann am Ende damit um die Ecke kommen. Also wenn es darum geht, tatsächlich was von dem anderen zu wollen, dann fühlt man sich sonst veräppelt. Also ich habe die schon angerufen und gesagt, so, mich gibt es jetzt ja als Solo. Ja, wenn ihr Bedarf habt, dann würde ich mich freuen und let's go. Ja, also das wäre schon eine Empfehlung von mir, das zu tun.
Also ich habe eine für mich spannende Erfahrung. Es gibt manchmal Menschen, die wollen dir nicht helfen oder können dir nicht helfen. Die sagen das aber auch sofort. Aber mehrheitlich ist es so kooperativ, wenn du irgendwo anrufst und sagst, ich habe hier ein Problem und ich falle auch mit der Tür ins Haus. Ich habe ein Problem. Ich brauche eine Lösung und ich glaube, ich bekomme sie bei dir.
Genau, also Menschen helfen ja gerne anderen Menschen, ne? Also so wie wir beide ja auch so ein Stück weit das Helfersyndrom in uns tragen. Wir Menschen sind soziale Wesen und uns ist schon daran gelegen, auch mit anderen in guten Kontakt zu sein, auch die zu unterstützen, nicht ausnutzen, also das will ich hier auch betonen, aber schon unterstützen. Und das ist eben auch ja meine Passion im Trainerdasein. Ich habe ja vorhin mal meinen Leistungssport auch kurz angesprochen. Ich war dann auch noch viele Jahre Trainerin in meinem damals ausgeübten Leistungssport. Und es war immer schon mein Ding, andere Menschen erfolgreich machen zu wollen, ne? Also von daher passt das schon ganz gut.
So, jetzt hast du mir den nochmal präsentiert. Ich gehe über sportliche Dinge immer hinweg, muss ich ganz ehrlich. Das ist so rein pragmatisch, weil das gar nicht meine Welt ist. Was hast du denn gemacht?
Ich war Schwimmerin. Und das war das Coole, das hätte vorhin auch nochmal gepasst zum Thema Schule. Dadurch, dass ich relativ gut war, war ich häufig von der Schule auch freigestellt.
Ach, wie praktisch.
Musste keinen Samstag zur Schule, weil ich da immer Wettkämpfe hatte oder Auslandsaufenthalte oder sonst irgendetwas oder im Trainingslager war, whatever. Dafür wurde man dann tatsächlich auch freigestellt. Und manchmal war es halt auch so, dass ich vor der Schule, vor wichtigen Meisterschaften noch trainieren musste. Also ich war dann zweimal im Wasser vor der Schule, bin ich abgeholt worden, ab ins Wasser erstmal ein paar Kilometer geschwommen, dann in die Schule und danach Hausaufgaben und zack, wieder ins Wasser.
Das heißt, Leistungssport, klar, das wirklich ist die ganze Woche irgendwie Training, ne? Das heißt, da kann man nicht so sich so Schwachheiten leisten.
Nee, ich würde auch immer Leistungssportler einstellen. Also wenn es einen Tipp geben darf an Unternehmer, guckt euch die Leistungssportler an. Die sind diszipliniert, die ziehen durch, die sind wenig weinerlich. Ja, die können auch wirklich mal hart sein zu sich selbst und die Zähne zusammenbeißen. Heißt nicht, dass das andere Leute nicht auch können. Aber die, die ich alle kenne, die sind wirklich alle richtig cool unterwegs und lassen sich nicht so schnell aus der Bahn schmeißen, weil wir ja sehr, sehr früh auch mit Niederlagen umzugehen lernen müssen, weil nicht jeder Wettkampf wird gewonnen, sondern es gibt auch schon mal ein Tränchen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Massholder. Ich spreche hier mit einem Energiepaket bei Antenne Mainz. Marion Massholder ist meine Gesprächspartnerin. Sie war Leistungssportlerin, lange Zeit in der Sparkassenorganisation. Und die Beratung rund um das Thema Personal, das ist ihr heutiges Thema. Aus deiner Erfahrung kommen aus dem Leistungssport gute Bewerber und Bewerberinnen?
Gute Menschen in Teams findest du auch mit hohem ehrenamtlichen Engagement. Das heißt, wenn irgendjemand freiwillig etwas macht, etwas zusätzlich macht und das mit Erfolg, lohnt es sich immer hinzugucken. Ist besser als jede Note.
Absolut. Also bin ich komplett bei dir. Würde ich immer genau hinschauen. Das war auch eine standardisierte Frage seinerzeit in unseren Einstellungsverfahren, als ich noch bei der Sparkasse war, dass wir genau diese Ehrenämter auch abgefragt haben. Nämlich, wie ist die Sozialkompetenz? Ne? Gibt man der Gesellschaft was zurück? Ja oder nein? Oder ist man wirklich nur so vom Stamme nimm? Also von daher bin ich absolut bei dir.
Was hast du erreicht im Leistungssport? Das heißt, ich habe Turniere gehört. Das heißt, das hört sich aber auch erfolgreich an, wenn du es lange gemacht hast. Es muss erfolgreich gewesen sein.
Ja, bis mein Freund mit 16 ins Spiel kam. Mein erster richtiger Freund. Genau. Und dann fand ich das alles total langweilig und blöd und habe dann aufgehört mit meiner Schwimmkarriere. Okay. Und bin dann irgendwann zum Golfsport, also eigentlich wenig später, zum Golfsport schon fast gekommen.
Ich weiß immer nicht, ob Leistungssport in letzter Konsequenz dann immer sowas für das ganze Leben oder sowas oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist, weil es ist viel Zeit, ne? Es ist wirklich viel Zeit.
Es ist wahnsinnig viel Zeit. Ich war vor 14 Tagen in Rosenheim und habe dort auf der Bühne gestanden zu meinem Herzensthema in Unternehmen und habe unter anderem meine Kabine teilen dürfen mit einer Olympiateilnehmerin und also wirklich sehr, sehr erfolgreiche Sportlerin. Und wir haben uns dann natürlich auch ausgetauscht. Und sie sagte halt auch, das ist Wahnsinn, was wir so für einen Ritt hinter uns haben. Und mich haben früher immer ganz viele Leute gefragt, hast du denn überhaupt irgendwie eine Kindheit gehabt? Ja, und was für eine? Eine wunderbare Kindheit hatte ich. Ja, meine Eltern wussten, wo ich bin. Der Schwimmverein war im Grunde meine Familie. Wir haben ja immer mit anderen Kindern gleichaltrig zusammengehangen. Wir haben genauso unsere Feten gefeiert. Wir haben genauso verrückte Sachen gemacht, wie alle anderen auch. Und von daher, das war wunderschön. Und Gott sei Dank war es auch so, dass ich zu Schulzeiten auch eher zu den Leuten gehörte, die sehr anerkannt waren und hatte, obwohl ich wenig Zeit für meine Schulfreunde hatte, da trotzdem auch ein soziales Netz.
Es hört sich strategisch gut an. Es gibt ja auch manchmal im Leben, wo man sagt, ich muss das jetzt auch machen, wenn ich da und da hin will. Und das ist ja auch nicht immer lustig oder es ist anstrengend. Und das ist so, was ich immer so gemacht habe. Ich mache mir das dann auch schön. Ja, also du kannst ja auch Situationen, die hart sind, trotzdem irgendwie, du kannst dich da gut einrichten drin. Dass du einfach sagst.
Ich habe ja, genau. Ich habe so viel gesehen und so viel erlebt, was andere Leute nicht erlebt haben. Also das ist schon ein toller Preis, den man dafür bekommt. Und ich bin auch, das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, nie dazu gezwungen worden. Also meine Eltern haben eigentlich in Fürsorge gearbeitet oder gehandelt, indem sie wollten, dass ich in jungen Jahren schwimmen lerne, weil wir hier in Bochum natürlich die Ruhe haben. Und was hat man früher als Familie gemacht? Man ist sehr, sehr häufig an das Gewässer auch gegangen. Und die hatten einfach Angst, wenn ich als Kind für einen Augenblick mal unaufmerksam vielleicht in das Wasser gegangen wäre. Das ist ja kein reißender Strom oder so, aber die wollten halt, dass ich das Schwimmen erlerne. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ich wollte nicht dahin. Und dann war ich im Wasser und dann wollte ich nicht mehr raus. Beim ersten Mal. Das war witzig. Also und da hatte mich das Fieber gepackt. Also da wusste ich, Schwimmen ist toll, ist mein Element und so bin ich dabei geblieben, genau.
Naja, und das ist ein ganz, ganz großes Thema mit dem Schwimmen heute. So viele Kinder können das nicht mehr und das ist einfach fatal, weil tatsächlich, wenn ich mal irgendwie ins Wasser falle oder sowas, das ist schnell tödlich und muss einfach ja nicht sein, ja.
Genau, also deswegen, ich bin denen echt dankbar. Wie gesagt, das erste Mal war Zwang und danach war es nur noch Freiwilligkeit. Natürlich bin ich auch manchmal nicht gerne gegangen. Also so wie man auch manchmal nicht gerne zur Arbeit geht, ja. Also das ist ganz normal, aber dann gibt es halt Mechanismen, dass man, oder wenn man dann da ist, ist es ja meistens auch schön. Also das kommt ja auch meistens vor, ne.
Naja, und es gibt, ich sag mal, die meiste Zeit sollte das, was wir tun, Spaß machen und an den anderen Tagen sollte man so professionell sein, dass man es einfach macht.
Aber weißt du was, ich muss dir echt noch was erzählen, wenn ich darf. Das habe ich vorhin übersprungen oder da sind wir nicht mehr dazu gekommen, aber das finde ich eigentlich ganz witzig. Als ich nach 26 Jahren die Bank verlassen habe, ich habe ja nach 25 Jahren im öffentlichen Dienst, kommt man ja da so ein großes Bamborium, 25 Jahre. Also wenn du älter als 40 bist und 15 Jahre dabei bist, bist du unkündbar. So, und in meiner Position konnte sich kein Mensch vorstellen, dass man freiwillig das Unternehmen verlässt. Logische Schlussfolgerung von ganz, ganz vielen, die mich ja alle kannten bei der Sparkasse, war natürlich, die muss jetzt in einer Sekte sein, weil freiwillig geht man natürlich nicht. So, und du bist ja immer so die Letzte oder der Letzte, der das hört, ja, wenn es darum geht. Und ich fand das so witzig, dass ich das gehört habe, weil das konnte sich jemand im öffentlichen Dienst, der auf Sicherheit ist und so weiter, nicht vorstellen, dass man dann irgendwann doch für sich eine andere Lebensentscheidung trifft.
Ja, auch nicht meine Welt. Insofern, ich kann das verstehen. Ich würde aus jeder Situation, die mir nicht mehr gefällt, egal ob sie sicher ist oder unsicher, ich würde sie verändern, wenn ich es verändern kann und ich eine Chance dazu habe.
Absolut. Also ich bin mit 18 zum Beispiel auch von zu Hause ausgezogen. Das haben wir auch gerade übersprungen, weil ich einfach mein eigenes Leben führen wollte, ne? Ich wollte echt auf eigenen Beinen stehen und das alleine schaffen. Und ich habe 2 Monate gar kein Geld gehabt, weil ich am 1.6. bin ich ausgezogen, weil ich das einfach wollte, weil ich da die Wohnung gekriegt habe. Und am 1.8. habe ich erst meine erste Ausbildungsvergütung bekommen. Und die 2 Monate habe ich einfach überbrückt mit Kellnern, mit Putzen gehen, mit allem, was es irgendwie gab, wo man Geld mit verdienen konnte, auf ganz normale Art und Weise.
Ja. Waren dann deine ersten Kunden, waren die aus diesem Sparkassenbereich oder?
Nein, tatsächlich nicht. Meine ersten Kunden habe ich tatsächlich direkt über Empfehlungen bekommen. Hinterher hat sich das natürlich dann auch ergeben, aber die ersten Kunden waren tatsächlich Weiterempfehlungen von Freunden, nämlich das, was du auch gerade angesprochen hattest. Einfach mal das Netzwerk noch mit anzapfen, sagen, dass man in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und wenn du jemanden kennst, der diese Dienstleistung gebrauchen kann, dann denk einfach mal an mich. Darf ich dir was schicken, dass du das weiterreichen kannst? Kannst du mir einen Ansprechpartner nennen in der Personalabteilung und so weiter und so fort. Aber hier war es tatsächlich so, dass ich weiterempfohlen wurde und eine Firma auf mich zukam.
Und das heißt, dann warst du in dem Bereich, in den du wolltest, ne?
Ja, da war ich dann erst einmal in dem Bereich, wohin ich wollte.
Okay, das heißt, was hast du genau, das heißt, du hast die richtigen Menschen in die Betriebe gebracht oder was war deine Aufgabe?
Genau, ich habe sehr, sehr viel Personalauswahl gemacht. Wir haben ja gerade mal geschildert, auch wie das früher so war. Und das hat sich ja noch sehr lange so entwickelt, dass es auf eine Stelle, auf eine freie Stelle viele Bewerber gab. Und damit die Unternehmen die richtige Entscheidung treffen, gab es mich als externe Moderatorin, die also strukturierte Interviews durchgeführt hat, also wirklich Assessment Center Verfahren, ne, mit Übungen, um zu gucken. Und das war immer im Führungskräftekontext. Ich war nicht für die normalen, das hört sich jetzt so abwertend an, so meine ich das gar nicht, für normale Einstellungen der Mitarbeitenden, sondern ich habe immer schon Personalauswahl auf Führungskräfteebene unterstützt. Und da kommt es ja auf ganz andere soziale Kompetenzen und Fähigkeiten an. Und genau dafür hat man mich geholt, um den Blick von außen. Die meisten haben ja schon Erfahrungen mit den Kolleginnen. Meistens sind es ja von intern welche und haben dann nicht mehr diese unvoreingenommene Sichtweise. Und da gab es mich, die dann unterstützt hat. Das war aber nur ein Baustein von mehreren. Und damit bin ich tatsächlich gestartet, habe Assessment Center durchgeführt.
Und man muss ja auch die Situation sehen, je mehr Geld jemand verdient, umso teurer ist es, wenn das Unternehmen eine falsche Wahl getroffen hat oder jemand früher geht. Ich weiß nicht, gibt es glaube ich auch so eine Faustformel, das heißt, wenn dann irgendwie eine Führungskraft das Unternehmen verlässt, dann sind da schnell 1-2 Jahresgehälter Kosten, um die Stelle wieder neu zu besetzen.
So ist das. Wir reden bei Führungskräften mindestens mal so zwischen 100 und 150.000 Euro. Die dann in den Sand gesetzt werden. Und alle Folgekosten, was das in der Zeit mit den Mitarbeitern, die von der falschen Führungskraft geführt worden sind, noch macht, das sind ja oft Folgeschäden, die man gar nicht mitberechnet. Reinweg nur dieses Thema, eine falsche Entscheidung für eine Führungskraft getroffen.
Das heißt, es ist eine hohe Verantwortung und da bildet man, glaube ich, ob man es will oder nicht, eine hohe Menschenkenntnis aus, ne?
Ja, das Ganze mache ich jetzt tatsächlich. Warte mal, lass mich mal überlegen. 35 Jahre. Ja. Und ich habe eine gute Trefferquote. Das wird mir auch von den Unternehmen immer gespiegelt. Ich hatte letztens ein Unternehmen, da hat mir dann der Chef gesagt, wissen Sie was, Frau Massolder, dafür habe ich fast 30 Jahre gebraucht. Da haben sie mir nach einer Stunde Workshop zu jedem Einzelnen hier meiner Top-Führungskräfte eine kurze Analyse gegeben. Ja, ich sage genau, das ist die Erfahrung.
Gut, du hast aber eine ähnlich lange Zeit gebraucht, ne? Weil natürlich diese Erfahrung einfach, man erkennt dann Muster, man erkennt Typen und man hat natürlich dann auch seine Fragestile, um ans Ergebnis zu kommen.
So ist das, genau.
Ja. Das heißt, machst du heute auch noch?
Ja, ich unterstütze genau dabei, also immer C-Level, ne, also Vorstände, Geschäftsführer, CEOs oder eben die erste Management- oder Führungskräfteebene. Wenn es darum geht, bin ich da die richtige Ansprechpartnerin, um da zu unterstützen. Und als es losging, dass sich das mal pervertierte, ne, dass wir nicht mehr die Schlangen vor der Tür stehen hatten, sondern dass jetzt die Unternehmen um die potenziellen neuen Mitarbeiter quasi in den Wettkampf treten müssen, habe ich erst gedacht, oh Gott, du wirst ja arbeitslos werden, ja? Dich braucht ja irgendwie gar keiner mehr. Und dann habe ich ein Wochenende darüber nachgedacht und habe gedacht, nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du nämlich genau diese Fehlentscheidung triffst, aus der Not heraus, einfach irgendeinen zu nehmen, hast du diese Kosten vielfach wirklich im Konto stehen. Von daher.
Ich sag mal, die Situation bleibt ja, außer dass du vorher halt 7 musstest. Aber wenn ich jetzt sage, was weiß ich, habe heute vielleicht auf eine gute Stelle 5 Bewerber. Die Situation bleibt ja ähnlich. Aber die Gefahr, dass du wirklich sagst, ich besetze das jetzt, die war gut, der war gut, dann triffst du oft eine Entscheidung und gerade da musst du trotzdem nochmal bohren.
Ja, genau, das ist so, absolut. Also von daher, die wundern sich auch immer alle, wenn die mit mir im 1:1, ne, die machen das im 1:1 mit mir, dann bin ich so 1,5-2 Stunden erstmal mit denen beschäftigt fürs Erstgespräch und dann gibt es noch ein Folgegespräch und ja, da gibt es natürlich dann noch die sogenannten, das hört sich jetzt wieder ganz schwierig an, psychometrischen Tests. Die also, ja, das hört sich ganz brutal an, ist es aber gar nicht. Da geht es darum, das ist ein wissenschaftlicher Test, wo es wirklich um Führungseigenschaften geht, nur um überfachliche Kompetenzen und zwar im Vergleich zu anderen Führungskräften. Das ist ein Test, da arbeite ich mit einer Universität zusammen und der ist wirklich toll, weil, und das ist das Spannende, Volker, wenn du mir sagen würdest, Maron, ich bin total flexibel, dann kann ich das glauben oder nicht. Aber wenn du diesen Test gemacht hast mit einer Selbsteinschätzung und ich kann das vergleichen mit einer Benchmark von anderen Führungskräften und du würdest da ganz weit abgeschlagen sein, dann müsste ich dir leider sagen, das ist eine Fehleinschätzung. Ja, im Vergleich zu anderen Führungskräften sieht das anders aus. Oder das Positive, dass ich dir sage, herzlichen Glückwunsch, du hast untertrieben. Du bist sowas von flexibel. Ja, also das ist wirklich hervorragend. Also da kann man sich nochmal vergleichen.
Wobei natürlich solche Ehrlichkeit ja auch wichtig ist. Das heißt, wenn du dich verbessern willst auf irgendeinem Weg, dann musst du ja auch irgendwann wissen, wo stehe ich denn eigentlich?
Also da kämpfe ich für, das ist ja nur ein Teil meiner Arbeit, dass ich die Auswahl ringe, weil ich sage, Führung fängt bei der Auswahl an. Wenn ich da alles richtig mache, habe ich in der Folge vermutlich wenig Probleme. Probleme kriege ich dann, wenn ich nicht richtig auswähle. Der richtige Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz, im richtigen Unternehmen, bitte. Und die junge Generation, da kann man jetzt denken, was man will, die macht vieles richtig. Die suchen sich nämlich tatsächlich aus, für welches Unternehmen, mit welchen Werten möchte ich arbeiten. Und passe ich in das Unternehmen und passt das Unternehmen zu mir? Und da fängt es eigentlich schon an. Und dann in der Folge geht es eben darum, das bestehende Personal, also die Führungskräfte, so zu entwickeln, dass sie hin nicht nur zu einer Top-Führungskraft, sondern zur Führungsexzellenz kommen. Denn heute gibt es ganz andere Führungsparameter, die die Menschen brauchen und wollen, damit sie wirklich ihr Potenzial entfalten können und dazu zu Höchstleistungen bereit sind in einem Unternehmen. Das ist eine Kette. Und Mitarbeiter kommen ins Unternehmen wegen der Führungskraft und die gehen auch wieder wegen der Führungskraft.
Ja, das ist tatsächlich ein leidiges Thema. Und ich habe ein ähnliches Erleben mit jungen Menschen. Das heißt, wenn du jungen Menschen einen Sinn zeigst oder sie einfach, ich nenne es jetzt mal, entflammen kannst, dann ist das eine Generation, die guckt ein bisschen auf Work-Life-Balance, aber letztendlich spielt es schon wieder gar kein Thema, weil wenn sie entflammt sind, dann bringen sie genauso ihre Leistung, vielleicht geschickter, als wir das vor 30 Jahren gemacht haben.
Absolut, bin ich komplett bei dir. Es gibt ja so eine Metapher im Grunde, wenn du ein Boot bauen willst, dann zeige nicht nur diesen Bootbau auf, sondern was kann ich mit dem Boot hinterher machen? Welche Weltmeere kann ich damit befahren? Ja, so, also die Vision aufzeigen, wo geht es hin? Und genau diese Partizipation, das wollen doch heute junge Leute. Und die wollen mitgestalten, die wollen am Ende des Tages wirklich Sinn in ihrer Arbeit sehen, Nachhaltigkeit sehen und vor allen Dingen brauchen sie Wertschätzung, genau das und gesund bleiben dabei. Ja, Work-Life-Balance auf jeden Fall und das sind auch genau die Punkte, die bei mir auf der Webseite stehen. Als erstes, wer da drauf kommt, sieht das, weil ich stehe jeden Morgen auf, damit die Arbeitswelt ein Stück weit besser wird und wenn wir das alles schaffen, geht es uns nämlich allen besser.
Naja, es bringt ja auch nichts, wenn ich mich im Beruf kaputt mache und habe dann eine Struktur in meinem Leben, die sonst nicht stimmt, dann wird das irgendwann wieder auf den Beruf überschwappen, weil ich unzufrieden werde.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Maßholder. Gebürtig kommt sie aus Bochum, in dieser Woche war sie hier in der Region. Marion Maßholder ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Habe ich da Mentaltraining irgendwie zwischendrin gehört? Oder?
Ja.
Okay, erzähl mir was darüber. Kommt das aus dem Sport?
Ja, ich bin Sportmentaltrainerin, Mentaltrainerin, Resilienztrainerin, betriebliche Gesundheitsmanagerin, weil ich finde, das kann man alles in der Führung nicht trennen. Wenn du nicht selber in deiner Kraft bist als Führungskraft und nicht ein wirklich starkes Mindset hast, dass dich erstmal nicht irgendein Wind umbläst, ja, dann wirst du das nicht in deine Mannschaft transportiert kriegen. Und dazu gehört es eben, dass ich sehr aufgeräumt bin. Und ich komme natürlich aus dem Leistungssport und zum Beispiel auch beim Golfen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die machen sich so verrückt vor einem Turnier. Ich spiele auch in der deutschen Golfliga und dann kommen die an den ersten Abschlag und sind schon so verrückt und erzählen mir, dass sie die Nacht nicht geschlafen haben. Da denke ich, Kinder, wir spielen jetzt hier nur 18 Loch Golf. Was macht ihr denn bei euch da oben mit dem Kopf? Ja, also alles, was passiert im Leben, ob ich einen Sport ausübe oder ob ich in der Familie bin oder ob ich einen Beruf ausübe, das passiert alles zwischen diesen beiden Ohren. Und da kann ich eine Menge für tun, dass das vernünftig funktioniert und ich eher zu den positiven Menschen gehöre und nicht das Negative alles sehe. Weil Negatives zieht Negatives an, Positives zieht Positives an. Und dadurch, dass ich das natürlich früher in meinem Leistungssport erfahren durfte, wie wichtig das ist, mental fit zu sein, mental stark zu sein, auch wenn es mal nicht rund läuft. Gerade dann, zu sagen, und jetzt erst recht. Und jetzt schließt sich vielleicht auch der Kreis.
Es geht dann darum, auch eine gewisse Kraft, ein gewisses Können abzurufen. Für mich gehört halt auch so ein bisschen, das mache ich zum Beispiel, wenn etwas Wichtiges passiert und ich hätte jetzt zum Beispiel die Situation, ich kann nicht schlafen da, dann würde ich diese Zeit nutzen und würde mir vorstellen, was passiert am nächsten Tag. Und zwar das positive Bild.
Genau, absolut, perfekt.
Genau. Und irgendwann schläfst du ein. Erstens schläft man irgendwann ein und man schläft gut ein.
Du, wir kennen das doch alle, wenn wir Skiläufer mal sehen. Die stehen oben kurz bevor der Start ist oder meinetwegen auch eine halbe Stunde vorher. Dann schließen die Augen, dann gehen die durch. Die kennen jeden Millimeter ihrer Skipiste. Die gehen das in Gedanken durch. Ein Bobfahrer im Eiskanal macht das auch. Jede Kurve, der stellt sich das vor. Und es gibt ja so zahlreiche fantastische Beispiele aus dem Sport. Deswegen, wenn man mit mir Training macht, die Führungskräfte, die kriegen ganz viele Beispiele aus dem Sport, weil ich finde, da gibt es so unfassbar gute Dinge, die uns zeigen, dass wir limitierte Glaubenssätze haben. Wenn ich was nicht schaffe, liegt das an mir. Ich meine jetzt natürlich nichts Verrücktes, ja, aber wenn ich darauf hinarbeite mit einem guten Plan, heißt es garantiert für mich, dass ich das auch erreichen kann.
Hast du das, ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich im Beruf und im Leistungssport gelernt, dass du so ein Team zusammenstellen kannst und ein größeres Projekt stemmen?
Ich denke schon. Also ich denke tatsächlich schon, dass es daraus resultiert. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich bin das letzte von 4 Kindern. Meine Eltern, ich habe 3 ältere Geschwister, leider ist mein Bruder im letzten Jahr verstorben. Die sind 10, 11 und 12 Jahre älter als ich. Das heißt, ich war das Küken 10 Jahre später. Aber was meine Eltern wirklich geschafft haben mit uns allen, egal, dass dieser Altersunterschied war oder die nah zusammen waren, es gab immer Gemeinschaft bei uns zu Hause und es gab immer einer für alle und alle für einen. Also es gab nichts, wo was dazwischen kam und wir haben immer gemeinsam agiert, ja. Und das, also aus meiner Sicht zumindest, war das so, ja. Und das haben meine Eltern wirklich gut gemacht, dass sie uns diese Werte vermittelt haben, dass es gemeinsam einfach besser geht. Und so ist es auch.
Das ist für mich ein ganz, ganz großes Erleben, weil ich habe auch viele Dinge in meinem Leben alleine gemacht und bis ich irgendwann gemerkt habe, in dem Moment, da gibt es ja diesen Spruch, ich weiß gar nicht, ist glaube ich ein afrikanischer, weiter und schneller kommen wir dann einfach. Ne? Das ist einfach so. Und alleine ist man manchmal zwar schneller, aber irgendwann geht einem die Puste aus.
Genau so ist es. Und ich habe das ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, darf ich das Projekt jetzt
ansprechen? Natürlich, okay. Deswegen leite ich ja geschickt drauf hin.
Okay, ich habe ja Anfang des Jahres die Idee gehabt, ein tolles Buchprojekt zu starten. Das heißt, eigentlich habe ich das schon im letzten Jahr gehabt, weil im letzten Jahr war ich Teilnehmerin in einem Sammelband, Buchsammelband. Und da habe ich es auch geschafft, ein Team von Menschen zu motivieren. Das kann man auch nachlesen. Wir kannten uns alle nicht. Ich habe die recherchiert, weil der Verlag hat mir die Namen aus Datenschutzgründen nicht sagen dürfen, hat mir aber ein paar Hinweise gegeben. Und dann bin ich angefangen. Nee, die Namen hatten sie mir gesagt. Die Namen hatte ich, genau. Aber keine Telefonnummer, keine E-Mail, kein gar nichts. So, und dann habe ich die alle nacheinander zusammengebracht und habe gesagt, ich habe eine geile Idee. Wir versuchen, einen Bestseller zu starten. Und dann habe ich da schon 17 Leute zusammengebracht und von einem Mix, die sich überhaupt nicht kannten. Und das haben wir tatsächlich auch geschafft. Es war jetzt leider nur der Amazon-Bestseller, aber in 3 Kategorien und in Hauptkategorien haben wir es geschafft. So, und dann waren wir auch auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr. Und dann haben wir gesagt, das war so erfolgreich, das machen wir nochmal. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir nochmal. Jetzt bin ich aber auch seit September des letzten Jahres in einer super coolen Speaker Mastermind. Also, wir sind ja auch alle auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, ja, mit denen ich jetzt das neue Sammelband geschrieben habe. Und dann habe ich die Idee gehabt und habe gesagt, jeder von uns bespielt ein anderes Feld. Jeder von uns hat eine Wahnsinnsexpertise. Es sind alles super erfolgreiche Menschen, die was machen wollen, die was bewegen wollen. Und dann habe ich wirklich angefangen zu erzählen mit einer, die jetzt auch mitschreibt. Da habe ich mich mit in Berlin getroffen. Beim Abendessen und die fragte, was machst du denn jetzt so in diesem Jahr in 24, was stehen für Projekte an? Dann habe ich die so aufgezählt und als ich das Buchprojekt in den Mund nahm und sie anguckte, hatte ich plötzlich die Idee. Habe gesagt, wir sind 15 Leute in einer Mastermind. Hast du Bock, an so einem Buchprojekt mitzumachen? Und da hat die sofort gesagt, klar, mit dir mache ich das. Und dann habe ich am nächsten Tag die nächste gefragt, Und alle angerufen und alle 15 haben sofort gesagt, ja. Die wussten nicht genau, worum es geht. Die haben gesagt, es hört sich super spannend an. Bin ich sofort dabei. Cooles Projekt, machen wir. Und dann haben wir das gestartet.
Ja, deine Energie, die da mit rein schwappt, glaube ich.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Maßhulder. Als Herausgeberin kommt in Kürze ein Buch von ihr als Herausgeberin. Sie hat 15 Autoren und Autorinnen versammelt und die haben Beiträge zum Thema Erfolg und Unternehmensstärke geschrieben. Marion Maßhulder war heute hier meine Gesprächspartnerin bei Antenne Mainz.
So, was ist das Thema? Erzähle mir darüber.
Da geht es um mein Thema natürlich, klar, um Unternehmertum. Wie stelle ich mich gut auf als Führungskraft, als Unternehmen? Ich mache ja auch ganz viel 360-Grad-Feedbacks, wo es um Unternehmenskultur und solche Dinge geht. Wir haben einen Kommunikationswissenschaftler dabei. Wir haben Krise, wir haben Konfliktmanagement, wir haben Vertrieb, wir haben Teambuilding. Wir haben eine Sängerin, Moderatorin mit dabei und Rhetoriktrainerin, die was zum Thema Stimme sagt, wie wichtig ist Stimme tatsächlich in der Führung? Wie kann ich schon alleine damit begeistern? Ja, dass ich Menschen abhole, mitnehme. Wir haben das Thema Farbpsychologie. Das ist ganz spannend. Das ist ein Handwerksmeister, Malermeister. Der hat sich dann noch weitergebildet, hat seinen Handwerksbetrieb verkauft nach 20 Jahren und widmet sich jetzt seit vielen Jahren diesem Thema, ist in allen Fernseh-Talkshows mit dabei und erzählt, wie wichtig Farbe ist beispielsweise, warum uns Krankenhäuser kränker machen mit der weißen Farbe beispielsweise und was das auch am Arbeitsplatz bewirkt, wenn ich immer auf weiße Wände gucke. Ja, also Farbgestaltung und da gibt es Unterstützung. Wir haben Achtsamkeit, Selbstführung, wir haben Micromanagement. Also da ist alles drin, was man sich echt nur vorstellen kann, was die Welt braucht. Natürlich Themen wie New Work, das ist komplett auf Zukunft ausgerichtet. Das Unternehmen, diese ganzen Herausforderungen, wir leben in Multikrisen, in Wahnsinnsherausforderungen, dass die was wirklich Knackiges in 15 Essays bekommen, mit klaren Tipps, mit klaren Hinweisen, mit unserer Sicht der Dinge und jeder aus seiner Perspektive, aus seinem Expertenstatus wirklich, also das ist ein Hammerbuch geworden. Ich bin ja Herausgeberin und durfte schon alles lesen und ich bin echt begeistert.
Ich finde das Thema halt stark, weil du hast es gerade erwähnt, diese Multikrisen. Das heißt, gefühlt seit den letzten 5, 6 Jahren stolpern wir von einer Krise in die nächste. Und das bedeutet, ja, das ist Flexibilität, haben wir heute schon gehört. Und es sind aber auch viele Dinge, ich muss Sachen schnell erkennen. Und natürlich gehört es dann auch, wenn ich ständig Change-Prozesse habe, dann bedeutet es auch, dass ich natürlich auch ein gewisses Charisma habe, gewisse Dinge haben muss, damit meine Menschen um mich herum mit mir gehen.
Absolut, ja, Change Management ist natürlich dabei. Das ist auch total interessant. Wir haben eine, die hat das Thema Entscheidungen, schwierige Entscheidungen treffen. Die ist Kommissarin. Also das ist super spannend, was die da zusammengeschrieben hat, denn die müssen ja sehr schwierige Entscheidungen teilweise treffen und das auch in Sekundenschnelle. Also das Buch ist wirklich richtig tief, nicht an der Oberfläche gekratzt oder so. Das ist echt toll.
Und Entscheidungen treffen, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Du siehst es manchmal, wenn du mit Leuten essen gehst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich denke dann immer, also ich mache die Karte auf und dann brauche ich so 20, 30 Sekunden, bin ich fertig. Weil ich habe das mir irgendwann mal angewöhnt, ich treffe da eine schnelle Entscheidung und damit ich eine Entscheidung treffe und manche fangen dann an, in der Karte rumzusuchen und dieses und jenes und dann denke ich mir, ja, hoffentlich machst du das nicht mit anderen Sachen genauso, weil manchmal muss man losgehen.
Ja, absolut. Ich meine, da kommt natürlich jetzt noch wieder ein Thema dazu und ich darf dieses Klischee bedienen, weil ich bin eine Frau. Frauen können sich ja oft nicht so gut entscheiden und wir treten hier mal den Gegenbeweis an, zumindest die eine Schreiberin und ich, wir können uns sehr gut entscheiden. Aber ich möchte noch was nicht unerwähnt lassen. Wir haben natürlich auch das wichtige Thema Netzwerkkompetenz dabei. Ja, das haben wir ja ganz am Anfang schon gehabt. Wir haben noch das Thema interkulturelles Führen. Ganz spannend von einer Expertin, die jahrelang die Kreuzfahrtschiffe geleitet hat. Also die Führungskräfte davon. Wir haben auch noch das Thema künstliche Intelligenz. Also ja. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Punkte da drin. Und was häufig wirklich unterm Tisch fällt, und deswegen ist mir das auch sehr wichtig gewesen, Female Leadership, also Frauenförderung, beziehungsweise nicht Frauenförderung per Gesetz oder so, sondern dass das Bewusstsein von diversen Teams mal in die Unternehmen getragen wird und was man tun kann. Und da bin ich echt eine Unterstützerin gewesen zu diesem Thema, weil ich damals eine der ersten Führungskräfte war, weiblicher Natur. Und ich glaube sogar die erste im Stabsbereich. Also von daher ist da noch viel zu tun. Und damals die Sparkasse war schon sehr, sehr weit vorne mit dem Thema Frauenförderung.
Es wird ein bisschen besser, aber das ist so jetzt, das ist so meine männliche Wahrnehmung ist, dass Frauen können in der Regel alles, was Kerle auch können. Ich bringe das mal auf den Punkt. Sie arbeiten aber irgendwie gedanklich die Prozesse anders ab. Das heißt, ich erlebe das oft, kann ich das wirklich? Also das heißt, da stehen so viele Zweifel und ich erlebe das immer wieder. Ein Mann sagt dann einfach, ja, du kannst ein bisschen was und den Rest schaffe ich mir irgendwie. Also zack, fertig, ja, ist die Entscheidung gefallen. Und dann siehst du wirklich oft in so Situationen, wo zwei nebeneinander sitzen, du siehst bei der Frau, die überlegt, dann kann ich das, kriege ich das da geregelt, kriege ich das. Da geht so ein ganzer Prozess, wo sich ein Mann gar keine Gedanken drüber macht.
Ja, genau, Volker, das ist das Thema bei ganz vielen Frauen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass sich diese Autorin genau diesem Thema nochmal verschrieben hat. Ohne Zwang, sondern dass es wirklich so ist. Es gibt andere Nationalitäten, die machen das vor. Wie viel Synergieeffekte es ergeben kann, wenn man gemischte Teams hat. Also auch in der Führung. Ja, weil Frauen, also es gibt ja Bücher, die sagen, nee, die führen nicht anders, dann heißt es wieder, die führen nicht anders und was auch immer, da gibt es ja jede Meinung dazu. Meine Erfahrung, und ich war viele, viele Jahre in Führungspositionen, dass Frauen komplett anders führen.
Und hoffentlich.
Genau. Und wir uns aber zu eigen gemacht haben, viele männliche Attribute zu übernehmen. Ja, und jetzt ist es mal an der Zeit, dass die Männer sich auch vielleicht mal was von Frauen abschauen. Und das ist ja auch gerade in DAX-Konzernen. Ne, warum machen die das? Warum stellen die das ein? SAP zum Beispiel ist ja auch so eine Vorreiterrolle, die das machen oder viele, viele andere auch. Also die sind super erfolgreich, genau mit diesem Thema, dass sie da genauer hinschauen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und was viele Unternehmen, das fällt mir auch gerade noch ein, auch vergessen, ein Unternehmen kann noch so gut sein, wenn die keinen guten Vertrieb haben, funktioniert gar nichts. Und Verkauf, Vertrieb hört man nicht gerne.
Wobei es halt andersrum ja wieder blöd ist, weil wir alle kaufen ja gerne.
Ja, aber keiner möchte gerne Verkäufer sein. Da erinnere ich mich auch noch gerne an meine Zeit bei der Bank. Wir waren Berater. Ja, wir haben zu Tode beraten und haben die Kunden schlau gemacht und haben es nicht geschafft, die Unterschrift darunter zu setzen, weil wir es nicht gelernt haben, weil das irgendwie verpönt war. Ja, das hatte sowas mit Versicherungsvertreter, Autoverkäufer, ohne das jetzt auch abwerten zu wollen, weil ich bin Vertrieblerin durch und durch. Ich liebe Vertrieb, total. Ich finde es mega. Ja?
Es ist elementar. Also mein eigenes Medium, also ich kenne das bei Radiosendern, steht halt Mediaberater auf der Karte. Nein, Werbezeitenverkäufer ist der Job.
Das möchte keiner hören, ne? Werbezeitenverkäufer, denke
ja,
ich.
Ja, aber darum geht es. Und es geht darum, dem Kunden zu zeigen, warum das sinnvoll ist, warum das eine gute Sache ist. Und ja, da ist natürlich immer eine Beratungsleistung auch mit drin. Aber es geht eigentlich darum zu sagen, hey, wie bringen wir unsere Leistung und dein Thema zusammen? Das ist der Job.
Absolut. Und den Mehrwert rausstellen. Ne? Das ist nämlich das, was viele vergessen. Und da gucke ich auch so mal in meinem Metier mich um bei anderen Trainern, Coaches, Beratern, Speakern. Die reden immer so sehr über ihre Themen, aber nicht darüber, was der Kunde tatsächlich braucht. Oder die verkaufen dann irgendetwas, ohne genau hinzuhören, was hast du denn schon? Ne, frag den Kunden doch, was er braucht, wo der Schuh drückt, wo ich ihm helfen kann. Und es kann dabei rauskommen, dass ich dir mal nicht helfen kann. Ja? Oder ich habe eine Empfehlung für dich. Dann ist es doch genauso gut. Und der Kunde erinnert sich daran, wenn er mein Thema vielleicht bespielt. Also wenn wir so auf diesem Weg zusammenarbeiten, finde ich, ist das eine super Geschichte für Unternehmen. Die haben alle keine Zeit und bei mir haben die früher auch alle angerufen und wollten halt ihre Leistung verkaufen und die haben es nicht geschafft, mir zu erklären, was ich davon habe, wenn ich mit denen zusammenarbeite.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade da noch gebracht hast. Manchmal ist es auch klug, etwas nicht zu verkaufen, weil es nicht passt. Und da kann man ganz tolle Kunden gewinnen, weil nämlich da wirklich ein Vertrauensverhältnis entsteht. da war jemand hier ganz ehrlich zu mir, wenn ich jetzt dann das und das brauche, dann kann ich mich auch wieder an die oder an denjenigen wenden.
Absolut. Ja. Und das passiert mir tatsächlich häufiger. Und manchmal kriege ich von Kollegen auch dann, ja echt, gibst du mir den Kunden jetzt? Empfiehlst du den echt weiter? Willst du das nicht? Nee, ich sage, ich bin da nicht die richtige Expertin dafür. Und wenn, dann liefere ich Top-Qualität. Und ich möchte, dass dieser Kunde hinterher total zufrieden ist und ein gutes Ergebnis hat. Mach den Kunden, irgendwann kriege ich was zurück. Das muss auch nicht von dir sein. Das kommt dann von anderer Seite. Ja, das hat, ist alles Energie. Es ist ein Geben und Nehmen im Leben. Und wenn man so durch das Leben geht, dann funktioniert das auf allen Seiten.
Ja, und du gibst ganz viel Energie.
Ja.
Also spannend und eine tolle Geschichte. Ich weiß, was es bedeutet, 15 Autoren und Autorinnen zusammenzuhalten und das Ganze zusammenzukriegen und danach ein tolles Buch zu machen. Ich weiß gar nicht, wann wird es erscheinen? Wisst ihr das schon?
Ja, also unser Bestreben ist tatsächlich Ende August, erste Septemberwoche. Und da brauchen wir natürlich alle Zuhörer, ne? Die das Buch dann auch kaufen und uns unterstützen, damit unser Traum dann auch nochmal wahr wird und sie einen Benefit haben. Wir haben das mal ausgerechnet, wie viel Wissen da drin ist von diesen Top-Experten. Und meines Wissens gibt es ein solches Werk noch nicht auf dieser Welt. In der Form, so wie wir es geschrieben haben. Und das finde ich mega spannend. Und das ist für jede Führungskraft, die es schon ist, noch besser werden will, für die, die es mal werden will und für jeden Unternehmer ein Must-Have aus meiner Sicht.
Da habe ich jetzt gar nichts mehr zu sagen und bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte, lieber Volker.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.